leben auf einer dünnen, steinigen Kruste, die wir unsere Heimat nennen. Aber das ist nur die Oberfläche allen Lebens. Das große Ganze fließt im Untergrund und gehorcht anderen Zeitdimensionen als dem menschlichen Augenblick. Was wir als Erde bewohnen, ist die Akne, der Auswurf und das Exkrement tiefer Prozesse. Seitdem die Prometheus-Protokolle geöffnet wurden, sind 28 Jahre vergangen. Der Frühling beginnt mild und der Schnee auf 3000 Meter verdichtet sich zu nassem Firn. Das Weiß des Kaukasus kontrastiert vor dunklem Blau und das Schmelzwasser bohrt sich senkrecht den Weg durchs Eis. Das Profil der Reifen wühlt sich die Bergstraße hoch. Loses Geröll ist von braunem Schneematsch bedeckt. Darunter gibt der Permafrost Halt. In einer Kehre der Serpentine sticht ein steil nach unten führender Weg in den Fels. Die Luftbremse keucht und stotternd rutschen die 25 Tonnen des vierachsigen Kammers die schmale Piste talwärts. Elis Fröbom sitzt am Steuer. Neben ihr dreht sich Matthias Israelsson eine Zigarette aus den letzten Bröseln Machuaca. Er geht die Eintragungen der Prometheus-Protokolle durch. Seine unzähligen Anmerkungen machen die Zeilen fast unleserlich. Den Text kennt er ohnehin auswendig, bis auf die Schwärzungen, die aber der Fantasie Nahrung geben. Koordinaten sind keine vermerkt, umso ausführlicher die Wegbeschreibung. Die Motorengeräusche setzen seine Rezitationsmaschine in Gang und wie das Plätschern einer Dusche Menschen zum Singen bringt, mischt sich Israelsons Stimme in das Grollen des V8-Diesels.
Die Steigung nimmt zu. Die Berge schließen sich dichter und dichter um uns. Es ist, als sei alle Hoffnung zu Ende. Das wirkt beklemmend auf uns und wir schweigen überwältigt. Plötzlich, bei einer starken Wegbiegung, öffnet sich zur Rechten eine mächtige Schlucht und wir sehen ganz nahe vor uns den Eisgipfel des Kasbek mit seinen Gletschern, die in der Sonne weiße Funken sprühen. Da steht er, uns dicht auf den Leib gerückt, still und hoch und stumm. Ein seltsames Gefühl durchzuckt uns. Der Berg steht da, wie von den anderen Bergen heraufbeschworen, sieht uns an, wie ein Wesen aus einer anderen Welt.
Elis wirft ihm einen fragenden Blick zu. Sie schätzt ihren Kollegen, den alle Fettmatz rufen. Doch als Naturwissenschaftlerin liegt ihr mehr an Fakten als an literarischer Fiktion.
Das ist eine Notiz aus Knut Hamsuns Märchenland. Es braucht Literatur und Kunst, um Natur zu verstehen.
Was es braucht, ist Information. Überwältige mich oder genieß das Schweigen der Natur.
Elis studierte in Lund Biologie, gründete Anfang der 80er Jahre die Death-Metal-Band Acid Realm und übernahm 1995 Falun Ltd., die Montanfirma ihres Vaters. Als Studentin absolvierte sie im Siljanring, einem alten Meteoritenkrater in Mittelschweden, ein Praktikum und bohrte als Assistentin von Thomas Gold im Granit nach Mikroorganismen. Damals hörte sie erstmals von den russischen Prometheus-Protokollen und seitdem ist sie besessen von der Idee, den Ursprung des Lebens zu enträtseln. Fettmatz ist Geologe. Eigentlich ewiger Student, der seit 15 Jahren sporadisch bei Falun Ltd. arbeitet und sich unentbehrlich gemacht hat. Falun Ltd. besteht im Wesentlichen aus Elis, einigen Praktikantinnen und Fettmatz. Die kleine Firma hat sich einen Namen für Bioleaching im Bergbau erworben und entwickelt maßgeschneiderte Prozesstechnik für mikrobielle Erzlaugung. Elis kultiviert in ihrem Labor den weltweit größten Mikrobenzoo Chemolithoautotropher Organismen. Tausende Spezies, viele ohne taxonomische Zuordnung, liegen auf Eis oder schwimmen in blubbernden Bioreaktoren. Das Besondere an den Organismen ist, dass sie sich von Metallerzen und Schwefelverbindungen ernähren, die sie aus dem Gestein lösen. Sie benötigen kein Sonnenlicht oder atmosphärischen Sauerstoff, sind viel älter als jede Pflanzenzelle und stehen am Anfang der Evolution. Am Kasbek sollen mikrobielle Proben genommen und eine Expertise für Erzlaugung erstellt werden. Der Auftrag ist im Verhältnis zum Aufwand finanziell wenig attraktiv, doch für Elis ist diese Reise kein normaler Job, vielmehr eine Mission in die Tiefen ihrer Obsession.
Siehst du den Fels gerade auf 11 Uhr? Hinter der Schneewächter biegen wir links ab. Von dort sind es nur noch 100 Meter bis zum Eingang der Mine.
Der Weg ist kaum auszumachen. Geröll, Schnee, dazwischen große Schieferplatten. Bergseitig wird grobkörniger Diorit sichtbar. Von der trachytischen Grundmasse des blauen Porphyrs durchzogen und von Schmelzwasser glänzend benetzt, schillert die Felswand in allen Farben. Stockförmige Gänge, die in das Massen- und Schiefergestein führen, öffnen den Berg. Vor einer 20 Meter hohen Spalte, in der sich schwere Eiszapfen wie Keile in den Fels drängen, stehen die geodätischen Kuppeln zweier Militärzelte. Svenja, Hedda, Akmat und das fünfköpfige Team von Elbruski empfangen Elis und Fettmatz. Elbruski schiebt seinen mit Steppdaunen zu einer Kugel aufgeblasenen Körper durch den Reißverschluss des Zelts.
Kaktila, alles ist vorbereitet. Die Geräte sind zusammengebaut. Das Labor ist in Betrieb. Alles ganz neu und vom Besten. Besser wie auf der Liste. Und wir können sofort loslegen.
Elbruski ist sichtlich aufgeregt und springt wie eine wabbernde Gummimasse in seinen schweren Stiefeln nervös von einem Bein auf das andere, als würde er Kasatschok tanzen. Elis und Fettmatz ist nach der langen Fahrt mehr nach heißem Tee, Wodka und Schlaf. Elbruski steht wie ein kochender Samovar unter Druck und die Worte schießen wie heißer Dampf aus seinem Mund.
Bei uns gibt es das Sprichwort, der Tag endet erst mit Sonnenaufgang und unter Tage geht die Sonne nie auf. Wir können gleich einfahren. Wenn wir müde werden, schlafen wir eine Stunde im Bauch des Riesen.
Elis wischt sich die kondensierten Worte aus dem Gesicht und deutet Elbruskis Jungs, den LKW zu entladen. Mit einem Handkran hieven sie Paletten mit Schläuchen, ein Stromaggregat, Ventilatoren und wuchtige Kolben und Peristaltikpumpen von der Ladefläche. An Gurten befestigt schleppen sie die Ausrüstung zum Mund des Stollens, der sie wie das spiegelnde Schwarz am Grund eines Brunnenschachts verschluckt. Elis duldet die Hektik gelassen.
Svenja, Hedda, Akmat, ihr seid das erste Mal dabei. Das ist keine Exkursion und kein akademisches Seminar. Hier gibt es nichts zu diskutieren. Wer in die Tiefe des Lebens vordringt, geht durch die Hölle. Und an mir kommt er nicht vorbei.
Sie ist Cerberus, bissig, aber treu wie ein Bernardiner.
Ihr glaubt, das Wissen in Büchern und auf Universitäten zu finden und sucht das Leben, die Liebe und Poesie im Theater und auf der Bühne. Das Leben steckt nicht in Worten und Bildern, es steckt in Molekülen. Was wir unter Natur verstehen, ist ein hauchdünner, kurzer Film in Phantasmagorien unserer beschränkten Vorstellung. Im Kino unserer Kultur laufen nostalgische Bilder. Die rund 500 Millionen Quadratkilometer Erdoberfläche mit ihren Wiesen, Wäldern und Ozeanen scheinen eine große Leinwand für unsere Kulturprojektion. In Relation zu den 5 Milliarden Kubikmetern belebter Erdkruste ist die sichtbare Oberfläche nur ein zäh fließender Schaum von Gebirgen und Tälern. Das Leben passiert im Untergrund, im Plutonit des Hades, unter den wenigen Metern irdischer Haut.
Elis ist Romantikerin. Sie liebt das Motiv des Bergwerks als Ausdruck metaphysischer Sehnsucht. Wie Goethe sieht sie im Granit das Höchste und das Tiefste und Hugh McDermott dichtete für sie All is lithogenesis or logical carpolite fruit of the forbidden tree. Sie interessiert sich für Literatur in Form von Goethit und Proustit, aber im Grunde ihres Herzens steht sie mit Acid Realm auf der Bühne und singt über menschliche Exzesse.
Svenja und Hedda werden ungeduldig. Sie wollen Daten für ihre Masterarbeit sammeln und am liebsten unbekannte Bakterienarten entdecken. Hedda träumt, eine ganze Gruppe neuer Spezies zu entdecken, für die sie sich bereits Namen vergleichbar einer Familienaufstellung ausgedacht hat. Sulfurplasma acidarmanus socrus hat sie ihrer ätzenden Mutter zugedacht, Methanosarcina bombulum ihrem an Flatulenz leidenden Bruder. Der Kasbeck im Kaukasus steht nicht nur bei Elis im Verdacht, neue Arten chemolithoautotropher Organismen zu beherbergen. Svenja, wegen ihres strahlenden Mondgesichts und der strohblonden Boxerbrace von Fettmatz liebevoll Selenit genannt, reicht einen Becher Kaffee, Kekse und russische Eier.
Ich hoffe, im Stollen den geheimnisvollen Schlot zu entdecken, von dem die Prometheus-Protokolle berichten. Er wäre die lang gesuchte Transitionsachse direkt in die heiße, tiefe Biosphäre der Unterwelt. Für mich ist diese Hölle das Paradies.
Akmat lächelt verlegen. Er stellt sich die Mädchen als schwitzende Gespielinnen des Teufels vor.
Fürchtest du nicht die Route des Beelzebuben?
Beelzebub ist der Herr der Fliegen und ein Fall für die Entomologie. Wir betreiben hier so etwas wie geobiologische Endologie. Die endolithischen Organismen stellen die herkömmliche Biologie auf den Kopf. Ohne Sonnenlicht und Photosynthese beziehen sie ihre Energie aus anorganischen Verbindungen. Aus Eisen, Mangan, Uran, Arsen oder Schwefel. Ihr Stoffwechsel produziert Säure und es wäre nicht verwunderlich, auf Arten zu stoßen, die selbst negative pH-Werte überdauern. Ein gutes Drittel der gesamten Biomasse wird in der Erdkruste vermutet. Doch über die Biodiversität ist wenig bekannt. Die Mikroben sind Aliens und gelten unter Astrobiologen als wahrscheinlichste Lebensform auf fremden Planeten. Wir werden also nicht dem Teufel begegnen, sondern mikroskopisch kleinen Außerirdischen.
Elis sieht das Funkeln in Svenjas Augen. Die Idee, dass die Götter als Mikroben auf der Erde gelandet sind und das Rätsel des Lebens beherbergen, ist auf die junge Kollegin übergesprungen.
Der Kasbeck ist eine uralte Druck- und Wunderkammer. An ihm lässt sich studieren, dass geologische Prozesse, die bislang auf chemische Vorgänge zurückgeführt wurden, biologischen Ursprungs sind. Seit 4,5 Milliarden Jahren laufen Prozesse, die aus dem Kleinsten das Größte, die Gebirge und Atmosphäre hervorbringen. Stellt euch Mikroben vor, die das biologische Leben begründet haben und noch heute existieren. Sie zum Sprechen zu bringen, das ist die Passion der Mikrobiologie.
Vielleicht würden die ewigen Mikroben vom vollkommenen goldenen, silbernen und ehernen Zeitalter erzählen. Bestimmt war Hesiod und alle ihm nachfolgenden Dichter eine Mikrobe, die anstatt Atome zu Molekülen kleine Buchstaben zu großen Geschichten synthetisiert hat. Fest steht, alles ist flüssig. Unsere Ideen und Geschichten genauso wie der härteste Plutonit. Selbst Granit wird unter Druck durchlässig wie ein Schwamm.
Hetta schlüpft in ihren PVC-Schlatz und regelt die prallen Brüste in der Enge des Overalls zurecht. Akmat beißt in ein russisches Ei und lässt seine Augen klebrig über den Körper kriechen.
Akmat, ich nehme deine Eier und koche sie. Die Proteine werden denaturiert, ihre dreidimensionale Faltung geht verloren, die Eier werden hart. Im Labor kann ich die Proteine in einer Zentrifuge dehnen und deine Eier werden wieder entkocht. DNA ist äußerst robust und hält viel extremere Bedingungen aus, als du dir vorstellen kannst. Es wurde Leben in 10 Kilometern Tiefe bei über 130 Grad gefunden. Und genau dorthin bringe ich dich jetzt.
Здравствуйте, здравствуйте. Die Sonne geht unter Tag. Wir können eingehen.
El Bruschi steht in voller Montur im Zelteingang und winkt mit dem ganzen Oberkörper zum Aufbruch. Die Jungs warten, Papyrussi rauchend am Mund des Stollens, wo sich das Schmelzwasser zu einem seichten See staut. Nichts deutet auf eine ehemalige Mine. Aus der alten Ritze kriecht feuchtstickige Erdluft und von den Wänden trieft schwitzendes Eiswasser. Sie schließen die Reißverschlüsse ihrer Schlaze, zurren die Helme fest und schalten die Stirnlampen ein. El Bruschi stapft mit Akmat gestikulierend voraus.
Es wird gleich wärmer. Normal nimmt die Temperatur ab der geothermischen Tiefenstufe alle 100 Meter nur um 3 Grad zu. Der Kasbeck ist ein alter Ofen. Er wird euch gleich einheizen.
Nach einigen Minuten erreichen sie eine stickige Kaverne, deren Stöße und First mit Stempeln und Kappen gesichert sind. Aggregat, Stromlüfter, Pumpen und Schläuche sind installiert. Hinter vermoderten Transportkisten fällt ein schmaler Schacht senkrecht in den Berg ein und eine Leiter verliert sich in einem schwarzen Loch. Fettmatz wirft mit der Lampe einen skeptischen Blick in das lange Nichts.
Fahrt zur Hölle? Die Bergmannssprache weiß, warum die Leiter einen Pfad nennt. Wo liegt die Endteufe, wenn jemand ausrutscht?
Unsere Druck- und Lüftungsschläuche reichen nur 300 Meter. Es war seit den 1970er Jahren niemand mehr hier.
Elbruski zieht verlegen die Oberlippe nach oben, die im Schatten der Lampe eine bizarre Fratze zeichnet.
Ihr steigt nach unten, nehmt eure Proben, dann trinken wir Wodka und fahren nach Hause.
Elis drängt sich nach vorne, setzt die feste Sohle auf die erste Sprosse und schiebt sich an den Schläuchen reibend in die Tiefe. Fettmatz wird nervös.
Elis, where the fuck is Elis?
Er schlüpft hinterher. Die Jungs drehen den Grubenlüfter auf volle Leistung. Die Höllenfahrt durch den senkrechten Schluff wird immer enger. Die Schläuche und der Fels nässen an der Beschichtung des Overalls und bringen kurze Obertöne hervor, die im Rhythmus der Bewegung zu einer unheimlichen Melodie interferieren. Nach einer gefühlten Ewigkeit wird es abrupt wärmer.
Die Gestaltsmatrix beginnt an der Oberfläche zuerst ledrig, dann glibberig, glitschig zu werden. Wie in Gullivers Reisen, wo der Marmor sich zu Kopfkissen aufweicht. Der Stein scheint seinen Aggregatzustand zu wechseln.
Schließlich entlässt sie der Schacht in eine bauchige, mit schillerndem Sekret überzogene Druse. Schichten kristalliner Mineralien, vorwiegend Markkassit und goldglänzende Pyritwürfel, wechseln mit wuchernden Belegen einer alertartigen Masse. Am schlammigen Boden bilden Kreidit und Magnesit flache Inseln. Von der Decke hängen wie Stalaktiten zentimeterdick milchige weiße Fäden. Manche dehnen sich in Zeitlupe und senken sich metertief in den Raum, bis der Tropfen reißt und glucksend von einer schaumigen Pfütze verschluckt wird. Die Snotheits erregen sofort Elis Interesse.
Zieh Handschuhe und Mundschutz an. Wir wollen nichts kontaminieren. Und gib mir die großen 250 Milliliter Becher. Biofilme dieser Vielfalt, Dichte und Ausdehnung sind mir noch nie untergekommen.
Lass uns auch Gesteinsproben nehmen. Vor allem schöne Pyritstufen.
Den Leberkies kannst du selbst schleppen. Wir beschränken uns auf Mikroben.
Ein seltsamer Geruch macht sich bemerkbar und Fettmatz kontrolliert sein schweigendes Spektrometer.
Riecht nach Kadaverin. Vielleicht ein verirrtes, verunglücktes Tier?
Nein, der Gestank steigt von den schaumigen Pfützen auf. Faulender Leberkies, genau wie in den Prometheus-Protokollen beschrieben. Und ich dachte, die Formulierung sei eine metaphorische Entgleisung geobiologischer Fakten.
Endolithe-Mikroben produzieren keine biogenen Amine wie Kadaverin und Putrescin. Eine oxidative Dekarboxylierung von Aminosäuren ist hier völlig unmöglich. Hier findet keine Glykolyse statt. Hier gibt es keine Glukose und kein Leichengift.
Bla 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 zum Teufel. Hier stinkt es nach Verwesung. Die Flüssigkeit in den Pfützen ist schmierig, tranig. Wir nehmen Proben und lassen das Labor entscheiden.
Am Display des Spektrometers tanzen Sonderzeichen und das Gerät fällt aus. Elis dreht sich ruckartig um und starrt gebannt auf den Boden.
Mir hat etwas einen Schlag am Bein verpasst.
Das liegt sicher nur im Stollenwetter. Bewegungen im Berg verursachen Geomagnetismus und Infraschall. Unsere Stirnlappen reagieren darauf und wir bekommen Wahnvorstellungen. Verdammt. Jetzt habe ich auch etwas gespürt. Da war was.
An manchen Abenden ist das Labor ein Ort der Freundschaft. Der Alltag verzieht sich und die Sehnsüchte bleiben. Wie in einer Destille trennen sich die Ideen von Sorge und Zweifel. Fettmatz öffnet die unterste Lade seines Schreibtisches, holt Gläser und Flaschen hervor, mischt die Flüssigkeiten zu einem zitronengelben Cocktail und gibt Trockeneis hinzu. Mit einem Tablett, auf dem der Nebel des Kohlendioxids eine schottische Moorlandschaft zaubert, stellt er sich vor Elis Büro und räuspert sich wie ein englischer Butler. Nullius in Berber steht in goldenen Lettern an der Tür. Das Motto der Royal Society nimmt Elis bisweilen zu ernst. Nach niemandes Worten ist nicht allein Gebot ihrer wissenschaftlich-experimentellen Arbeit, auch das soziale Handeln untersteht dem strengen Imperativ.
Elis. Wir sind wie die Zwillinge Prometheus und Epimetheus. Du bedenkst alles vorher, bist vorsichtig und schweigsam. Ich rede und denke nachher. Wir sind Titanen, die sich durch Stollen und Höhlen recken, und für diese Neugier werden wir nicht selten bestraft. Wir wollen verborgene Dinge wissen, die uns zu Ketzern im akademischen Olymp machen. Es braucht prometheische Wesen wie dich, die das Feuer jeden Tag aufs Neue dem Establishment, dem Kapital der Konzerne, der Macht der Politik und dem Wissenschaftsbetrieb entwenden, um das Licht der Vernunft zu entzünden. Es braucht aber auch Poesie, um sich am Feuer anstatt zu verbrennen zu wärmen. Im Sinne von Petrarca suchst du die Einsamkeit des Labors, wie einst Prometheus den Kaukasus, im unermüdlichen Forscherdrang die Rätsel der Welt zu lösen. Hieß der leberzehrende Vogel im Mythos Aiton, haben deine Sorgen und Zweifel viele Namen.
Jeder hat einen Vogel. Wie geht es deiner Zirrhose?
Die Antwort ist das Unglück der Frage.
Deine Flucht in Aphorismen ist bürgerliche Mimikry, ein findiger Versuch, in der Sprache zu verschwinden.
Und du versteckst dich in deiner Arbeit. Wie bei Kafka, wo sich Prometheus aus Schmerz immer tiefer in den Stein drückt, bis er mit ihm eins wird, verkapselst du dich im Labor.
Wir haben gerade die Genanalysen der Biofilme von Kasbeck hereinbekommen. Es sind neue Arten dabei. Unsere Masterarbeit wird eine Sensation.
Ruhig euch. Neue Arten könnt ihr auch in meinem Kühlschrank entdecken. Was ist mit der freien DNA im Biofilm? Irgendwelche Ergebnisse?
Die ist nicht eindeutig definierbar. Zum Teil menschlich, vielleicht eine Verunreinigung. Zum Teil unbekannt und zum Teil ähnlich den Pandora-Viren Salinus und Dulcis.
Mit Pandora-Viren hätte ich zuletzt gerechnet. Wenn beim Sequenzieren keine Schlamperei passiert ist, haben wir es mit etwas Neuem zu tun.
Akmat klemmt sich zwischen Türstock und Svenja. Er ist Praktikant für alles und beschäftigt sich bevorzugt mit Hedda.
Wer ist Pandora? Wann fängt sie bei uns an?
Fettmat kippt mit einem hastigen Schluck sein Glas und wendet sich in einer Mischung aus Zynismus und väterlicher Fürsorge an Akmat.
Pandora ist im Mythos der alten Griechen die erste Frau. Sie bringt den Männern eine Petrischale, gefüllt mit allen Übeln der Welt. Epimetheus öffnet die Schale und alle Keime springen heraus. Bis auf das Antibiotika.
Pandora-Viren sind rätselhafte Wesen, die zwischen belebter und unbelebter Natur vermitteln. Bislang wurden erst zwei Arten vor der chilenischen Küste und in einem australischen Süßwassersee gefunden. Sie haben die Größe kleiner Bakterien und besitzen unter den Viren das umfangreichste Genom. Mehr Gene als viele Mikroben und über 90% davon sind ohne Homologie in Datenbanken. Sie reproduzieren sich gewöhnlich in Amöben und nicht in Bakterien.
Oh, ich genieße den Dialog mit der Jugend. Pandora war das erste künstliche Leben, das von Hephaistos geschaffen wurde, um die Menschen zu bestrafen. Prometheus wollte uns Mängelwesen helfen und stahl den Göttern das Feuer. Er brachte Technologie, Wissenschaft und Zivilisation. Aus Rache wurde er von Zeus in den Kaukasus verbannt und an den Kasbeck gekettet. Und weil der Strafe nicht genug, riss jeden Tag ein Adler ein Stück aus seiner Leber.
Der Alkohol tut seine Wirkung und einer der wenigen Momente öffnet sich, in denen Elis nicht über die Arbeit spricht.
Die Leber steht für das Leben und die Zukunft. Mit jedem Schnabelhieb wird die Zukunft geraubt und gleichzeitig neu geboren. Die eigentliche Qual steckt nicht im Verlust, sondern in der Erneuerung, im Wachstum, im Leben. Das ist das Dilemma, das sich aus unserer Leber in unsere Herzen verschoben hat. Die prometheische Technologie zerreißt uns zwischen Rettung und Ausrottung. Die Wissenschaft laboriert an Pandoras Erbe. In den Prometheus-Protokollen findet sich die Anmerkung eines deutschen Kulturwissenschaftlers, die sich in meine Erinnerung eingebrannt hat. Die Übel sind automatoi, sprich selbsttätig und schweigend. Zeus hat ihnen die Stimme genommen. Hätten sie eine Stimme, wären sie verhandelbar und Hoffnung wäre keine Illusion. Meine Hoffnung ist, die Pandora-Viren zum Sprechen zu bringen.
Fettmatz gießt Ethanol aus einer Desinfektionsflasche in sein Glas und schaut verlegen zu Alice.
Da wäre noch die Sache mit dem Leberkies. Ich habe ihn in den Ultraschallreiniger gelegt, um ihn vom Schleim zu säubern. Das Nirosterbecken ist hinüber, völlig korrodiert. Aber dem Schleim geht es prächtig.
Zwei Wochen später herrscht Hektik im Labor. Fallon Eltidi hat zur Freude von Akmat zwei hungrige Biologinnen eingestellt. Alle verfügbaren Bioreaktoren sind in Betrieb. Kulturflaschen stapeln sich in den Brutschränken und die neu angeschaffte PCR für Genanalysen läuft rund um die Uhr. Elis hat eine Hypothek auf das Haus ihres Vaters aufgenommen und das Labor auf den neuesten Stand gebracht. Selbst der Keller wurde ausgeräumt und mit Technik bestückt. Das größte Rätsel geben die Pandora-Viren auf. Die DNA-Fäden haben keinen Anfang und kein Ende. Sie docken an das Genom von Mikroben an und brechen an anderer Stelle unversehens auseinander. In der viskosen Suppe schwimmen Proteine und DNA-Sequenzen höherer Arten, selbst vom Menschen. Eine Verunreinigung bei der Probennahme ist auszuschließen, da unzählige Gene sich zeigen, die von Arten stammen, die weder im Kaukasus heimisch sind, noch im Labor lagern. Elis fragt sich, welcher Ordnung das Chaos gehorcht. Kodieren die Gene den Biofilm oder sind sie Werkzeug einer verborgenen Macht? In den Prometheus-Protokollen, die 1930 von Ivan Alexejewitsch Vygotsky, dem Rektor der Lomonossow-Universität in Moskau, zusammengestellt und an das Ministerium für Bergbau sowie an Alexei Ivanovich Rykov, dem Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare, am 24. November desselben Jahres überstellt wurden, findet sich eine bemerkenswerte Passage. Obgleich Namen und Orte geschwärzt sind, wird eine unbekannte Lebensform beschrieben, die sich allen biologischen Kriterien entzieht. Sie ist keiner Familie, Ordnung oder Klasse zuschreibbar. Selbst Stamm, Reich und Domäne bleiben undefiniert. Die Protokolle lesen sich über weite Strecken als romantischer Reisebericht, unterbrochen von Statistiken, Bodendaten und detaillierten Skizzen. Sie dokumentieren die Expedition einer Gruppe von Geologen aus Leningrad und Moskau unter Führung von Wladimir Iwanowitsch Wernadsky in den Kaukasus, um ausbeutbare Bodenschätze für die sowjetische Industrie aufzuspüren. Am Kaspek fanden sie an der Nordostflanke 8 Felsspalten, die in einer gemeinsamen Kammer im Innern des Berges münden. Die mit Oktopus titulierte Kammer wird als wundersame Mineralader wortreich geschildert. Unter Mikrobiologen findet insbesondere die frühe morphologische Beschreibung von Biofilmen Beachtung. Ungeklärt ist bis heute die Echtheit. Elis Aufmerksamkeit hat eine Tuscheskizze erregt. Sie zeigt ein Bakterium in Eisenvitriol schwimmend mit der kryptischen Anmerkung: Dieses Bakterium ernährt sich von Elektrizität. Das widerspricht dem biologischen Wissensstand der damaligen Zeit fundamental. Für Elis handelt es sich um die erste Beschreibung von Acidithiobacillus ferrooxidans, ein Bakterium, das Eisen und Schwefel oxidiert und bevorzugt Leberkies als Nahrungsquelle nutzt. Erst seit kurzem weiß man von seiner Möglichkeit, Energie direkt von Elektroden zu beziehen. Aus dem Keller tönt das monotone Surren der Druckreaktoren, in denen Medien mit hoher Zelldichte kultiviert werden. Svenja und Hedda impfen in ihren Versuchsreihen die emaillierten Stahlbäuche mit unterschiedlichen molekularen Verbindungen und messen die Stoffwechselaktivität. Die Ergebnisse zeigen geringe Varianz, bis auf einen Reaktor, in dem Akmat eine Probe aus dem Kaspek mit Gewebe von Fettmats letzter Leberbiopsie vertauscht hat. Hinter dem verschmierten Sichtfenster wickelt sich ein gallertiger Klumpen um das langsam drehende Rührwerk. Anfänglich über die Schlamperei wenig erfreut, ordnet Elis die Untersuchung für die plötzliche Änderung des Aggregatzustandes an. Sie öffnet ein Fenster mit dem Live-Bild des Mikroskops.
Pandora-Viren sind nicht humanpathogen und keine Bakteriophagen. Es ist undenkbar, dass sie sich in Leberzellen oder Bakterien replizieren. Es ist anders. Die kleinen steinfressenden Bakterien umfließen die großen Leberzellen und integrieren sie als Kern. Die Pandora-Viren nutzen die Zellkerne zur Transkription und füllen das Plasma mit endlos scheinenden Fäden von Nukleinsäuren. Vielleicht erklärt das die hochviskose Verkettung zu einer Gallerte. Das scheint eine neue lithotrophe Lebensform zu sein. Ein Hybrid aus Mensch und Biofilm?
Meine Leber hat viel zu erzählen, aber wer hätte gedacht, dass sie Geschichte schreibt? Das schleimige Ding gehört uns und wir werden es patentieren.
Keiner schreibt ein Paper, niemand reicht eine Masterarbeit ein. Wir haben einen neuen Organismus gezüchtet, der die globale Ökonomie von Petrochemie auf Petrobiologie umstellt. Wir werden nicht länger Sklaven der Sonne sein. Wir werden keine Pflanzen und Tiere für unsere Ernährung benötigen. Wir können uns unbegrenzt aus dem Gestein der Erde ernähren und in Zukunft alle Planeten des Sonnensystems aufessen.
Elis Mimik erstarrt. Die Haut entfärbt sich marmorn und ihr Kopf senkt sich wie beim Michelangelos Pietà. Sie blättert in einer Mappe loser Papiere und liest eine Passage aus den Prometheus-Protokollen.
28. Juli 1928. Heute haben wir einen alten Ziegenhirten getroffen. Er warnte uns, höher aufzusteigen. Nicht des Wetters wegen, sondern wegen Amiran, dem georgischen Prometheus. Wir lachten und der Hirte überreichte uns voller Demut ein zerfleddertes Büchlein. Am Abend lasen wir darin und unser Lachen verstummte.
Seit wann interessierst du dich für Märchen?
Das Büchlein ist ein Schatz, eine seltene Inkunabel und vermutlich vorchristlichen Ursprungs. In Altgriechisch verfasst, erzählt es vom vierfachen Prometheus. Der erste Prometheus schafft den Menschen den Göttern gleich. Der zweite schenkt den Menschen Feuer, Technologie und Kultur. Der dritte hilft den Menschen, die Götter zu übertreffen und selbst Leben zu schaffen. Der vierte lehrt die Menschen, die alten Götter zu ermorden. Mit den Göttern verschwindet die Natur und die Menschen sind alleine mit sich selbst. Das ist das Vermächtnis des Prometheus. Dem Mythos nach schlummert die Bestimmung 30.000 Jahre im Fels des Kasbek, bis sie der Herrschaft von Zeus ein Ende bereitet. Wer die Vorsehung ausgräbt, verbrennt die Welt.
Endlich denkst du nicht rational mit dem Hirn, endlich redest du frei von der Leber weg. Die Poesie wird uns alle retten. Aber zuvor machen wir ordentlich Kies, zahlen unsere Schulden und leben unsere Träume.
Wenn die Leberoberfläche ihrem Umfange nach die Weltblase umschließt und die untere Spitze über sie fällt und die Blase hinter die Oberfläche fällt und dort festsitzt, so ist das ein Omen, demnach der vierte und letzte Lappen seinen Schatten über das Land ausbreitet und die Welt erobert.
2 Jahre später. Das Labor in Lund ist geschlossen. Svenja und Hedda haben ihr Biologiestudium mit dem Master abgeschlossen. Svenja verdient ihr Geld als freie Wissenschaftspublizistin und Hedda hat in Brasilien ein Restaurant eröffnet. Akmat arbeitet in ihrer Küche. Elis und Fatmats gelten, seitdem eine gecharterte Cessna nördlich von Kiruna über dem baltischen Schild vom Radar verschwand, als vermisst. Fatmats Leber ist weltberühmt. Seine von den Bakterien verschluckten Hepazellen begründen eine neue Kultur. Hunderte Startups, Pharma-Multis und Chemiekonzerne modifizieren den Organismus, entwickeln Werkstoffe, Nahrungsmittel und produzieren vor allem Energie. Sie nutzen zum einen eine invertierte Form der Elektrolithoautotrophie, indem sie elektrische Energie direkt ernten, und zum anderen beuten sie die vom Organismus aus Gestein gewonnene Biomasse aus, indem Glykogen in Fette und Zucker gewandelt wird. Alkohol- und Erdölersatzprodukte werden nicht allein in Fässern gelagert, sondern gleich in Fässern hergestellt, und das unbeschränkt, mit ständig fallenden Kosten. Elbruski hat 10 Kilo zugenommen und ist Russlands Minister für natürliche Ressourcen und Ökologie. Nachdem er den Organismus, er taufte ihn Octoplasma, als seine Entdeckung reklamierte und als sein Geschenk an die Welt postulierte, gilt er als neuer Stachanow. An der Seite des Präsidenten preist er mit seinem goldenen Schneidezahn die Verheißungen der octoplastischen Biotechnologie.
Russland ist nicht länger ein Agrarstaat. Die Deutschen haben Industrie 4.0, wir haben Natur 4.0. Wir werden uns von den tyrannischen Ansprüchen der Pflanzen und Tiere vollständig befreien. Die irdische Fauna und Flora wird den Fortschritt nicht länger behindern. In Zukunft werden wir kein Brot aus Getreide mehr essen. Unser Fleisch wird dich mit dem Fels verbinden und wir werden eine neue Gesellschaft erschaffen.
Das ist die karnale Revolution. Alles ist Fleisch.
Linke Theorie wusste immer schon. Die tiefgreifendsten Techniken sind diejenigen, die verschwinden. Sie verwachsen mit dem Gewebe des Alltagslebens, bis sie von diesem nicht mehr zu unterscheiden sind. Aber die linke Theorie war aufgefressen und karnale Ideologen haben jetzt das Sagen. El Bruschi hat alte Bergwerke und Raffinerien aufgekauft und zu sprudelnden Quellen von Energie und Nahrung gemacht. Er ist steinreich und vermarktet die Produkte unter dutzenden Namen.
Die gesundheitlichen Vorteile des kontrolliert hergestellten Fleisches sind immens. Keine fäkalen Verunreinigungen, keine Antibiotika, keine Stresshormone. Wir produzieren Brot, Eiweiß, Zucker, Fett, Seide und Leder ohne Tiere und Pflanzen. Die zelluläre Ökonomie schafft ungeahnten Wohlstand für alle. Hunger und Armut sind Wörter, die verbal vergessen werden. Der Busen des Kasper nährt alle Russen. Die Erde ist unsere Amme, aus deren Drüsen Milch und Honig fließen.
Während in Russland unter dem Wahlspruch der karnalen Revolution der Körper des Volkes als eherne Einheit eingeschworen wird, beginnen Firmen in Europa und den USA den Organismus aus dem Kasbeck zu individualisieren. Angeregt von Svenjas Masterarbeit Autophagocytosis and Speculative Corps wird Fettmats DNA durch personalisierte ersetzt, um kundenspezifische Produkte zu züchten. Svenja spekuliert im Kapitel Beyond Eater and Eaten über Möglichkeiten einer ethisch korrekten Ernährung. Das Vegane von heute ist demnach die Fleischeslust des Gestern. Anstatt sich an fremden Leben zu laben, wird das biotechnische Szenario prolongiert. Jeder solle aus seinen eigenen Körperzellen seinen Unterhalt bestreiten, ohne Tiere und Pflanzen zu missbrauchen.
Aquaponik, Gemüse am Balkon, Pilze im Keller. Das ist verlogen. Ob wir einen Schweinskopf oder einen Salatkopf essen, macht keinen Unterschied. Unsere Moral zwischen Arten zu gewichten ist willkürlich. Das Leben kennt keine ethischen Grenzen. Das Recht, über Leben zu bestimmen, endet in uns, im individuellen Leib. Die Autorschaft, der Besitz und das Copyright reichen nur bis zum Genom unseres Körpers und kein Protein darüber hinaus. Die einzige Alternative zur Vertilgung fremden Lebens besteht in der Kultivierung körpereigener Zellen. Die biotechnologische Möglichkeit, uns selbst in den Organismus zu translozieren, schafft für das Individuum die Verantwortung, sich mittels Chemolithoautotrophie anorganisch zu ernähren. Die anthropozentrische Wende findet nicht als Parlament der Tiere, sondern als Kühlschrank in uns statt.
Die Technologie des Oktoplasmas wird unentwegt verfeinert und ausdifferenziert. Das Oktoplasma sorgt für Verbrauchsgüter wie Nahrung und Medikamente, aber auch für Baustoffe, Textilien, Kunststoffe, chemische Produkte sowie unterschiedlichste Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Und vor allem stellt es unbeschränkt Energie zur Verfügung. Die zelluläre Ökonomie macht den Faktor Mensch zur unbeschränkten Ressource. Die Menschheit beutet nicht länger die Natur aus, sie entdeckt die Wiesen, Felder und Ozeane im Vermögen ihres eigenen Fleisches. In Anbiederung an kirchennahe Kreise beschwört El Bruschi die Auferstehung des Christentums aus dem Geist der Kommunion.
Kostbarer Leib und kostbares Blut unseres Herrn Jesu Christi. Oktoplasma, du bist die Hostie, die uns vom wiederauferstandenen Prometheus, dem ersten Messias, geschenkt wurde. Du verwandelst Gestein, wie einst Brot und Wein in Fleisch und Blut. Hoch ist Corpum Meum. Wer daran zweifelt, ist nicht nur ein Konterrevolutionär, er ist auch ein Ketzer. Mit Johannes sage ich euch, werdet ihr nicht essen das Fleische des Menschensohns und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch.
El Bruschis Strategie? Sich auf Gott als beste aller Marken zu berufen und das Oktoplasma als Theophagie zu verkaufen, fruchtet. Selbst der islamische Markt wird vom neuen Manna im Sturm genommen. Auf die Tradition des altarabischen paganen Steinkults berufend wird das Oktoplasma zum Vermächtnis der Kaaba. Auf Al-Jazeera verkünden Imame das Paradies Channa und verschmelzen den Engel Jabrail synkretistisch mit Prometheus. Die Steinwüsten werden erblühen und zum Leib aller Moslems werden. Der vom Himmel gefallene Samen Jabrails wird die auserwählten Söhne Abrahams ewig nähren. Wer auf ihn vertraut, wird nicht zuschanden werden. Unter anderem Vorzeichen finden in Paris, New York, Berkeley und Rom von Tierschützern und Ökofeministinnen organisierte Demonstrationen statt. Sie fordern das gesetzliche Verbot tierischer und pflanzlicher Lebensmittel und die totale Autarkie des emanzipierten Bürgers. Der Kapitalismus wird auf Transparenten zu Grabe getragen und die Autophagie ausgerufen. Man traut keinem Politiker, keiner Ideologie, keiner Idee von Gesellschaft, man traut und ist nur sich selbst. Ging in der alten Demokratie die Macht vom Volk, geht sie in der Autophagie vom Körper des Individuums aus. Der postdemokratische Zustand, wo niemand zur Wahl geht, wird durch eine radikale Autokratie ersetzt, in der jeder sich selbst wählt, selbst regiert und selbst verwertet. Nur heiser erheben wenige Intellektuelle ihre kritische Stimme und warnen vor dem Verzehr menschlicher Viktualien. Wenn der Körper in Gefahr ist, ist es auch die Welt. Sie mahnen historisches Bewusstsein ein und erinnern an Seife aus Judenfett oder an die Schandtaten der Gräfin Elisabeth de Bathory, die 600 Mädchen in der eisernen Jungfrau entsaften ließ. Sie verurteilen das Oktoplasma als globalen Kannibalismus und bezeichnen die Option, sein eigenes Fleisch und Blut im Organismus zu züchten, als kulinarische Onanie. In Künstlerkreisen verhallt das Geplänkel rasch. Nach kurzer moralischer Entrüstung gibt es ein letztes Aufbäumen der Avantgarde. Der geschundene Leib des Künstlers war immer schon der Selbstzerfleischung preisgegeben. Mit Zitaten wie »Jedes Genie ist ein Menschenfresser«, »In der Kunst geht alle Macht vom Fleische aus« und »Der Schriftsteller verleibt sich seine Vorgänger ein« werden Stockhausen, Rüttlitschka oder Musil ins Treffen geführt. Das war's. In Sao Paulo erfreut sich der Club Society for Cutting Up Man großer Beliebtheit. Hedda und Akmat sind der Treffpunkt der Movimento Antropofago. Auf ihrer Speisekarte versammelt sich erlesene Haute Cuisine Anthrophagique.
Hola, was darf ich bringen? Wir servieren diese Woche Gerichte des kannibalischen Äquatorialgürtels. Als Vorspeise empfehle ich Lambal, Carpaccio vom Schenkel mit Soße aus Chilipfeffer und Salzkammer. Danach Botovalai im Erdofen gebackene Brust. Falls es deftiger sein darf, haben wir Klassiker wie Hannoveraner Würste nach Rezept von Fritz Hamann oder griechische Lykaonsuppe mit Leberspätzle.
Hedda stolziert wie auf einem Catwalk Richtung Küche, aus der Shredded Humans von Cannibal Corpse in die Schwüle des Lokals dröhnt. Hinter dem Bartresen aus Menschenknochen reiht sich flaschenweise Aiton, eine hochprozentige Spirituose, destilliert aus Fettmatz fermentierter Leber. Sie wird on the rocks auf eisgekühlten Pyritwürfeln getrunken und fließt in Strömen. Die Stimmung ist trotz des frühen Abends aufgeheizt und immer mehr Anthropophagen drängen in den Club. Auf der Bühne stapeln sich Basslautsprecher bis unter die Decke und ein mit Menschenhaut bespanntes Schlagzeug türmt sich zu einer Skulptur. Svenja, die für einen Vortrag in Brasilien weilt, greift sich das Mikrofon und begrüßt die Gäste. Sie trägt ein T-Shirt mit dem Symbol der Man-Eater-Bewegung und eine Goldkette mit einem handtellergroßen Ouroboros.
Ihr Zimbus der Nacht, vernimmt die Stimme aus der Boca de Inferno. Entscheidet euch zwischen Autophagie oder Bullen. Verschlingt die Welt oder spuckt sie aus. frisst eure Gehirne und werdet zu Neotikern für die Geburt der Philosophie aus dem Geist des Kannibalismus. Vergesst eure Namen. Ihr seid keine Poststrukturalisten. Ihr seid Entomologen, objektorientierte Materialisten, die das Bewusstsein zum Absturz bringen und das Sein als tiefe, heiße Biosphäre in der eigenen Suppe kochen. Lasst die Eingeweide brennen. Esst eure Augen und Ohren. Es braucht keine Wahrnehmung. Esst eure Arme und Beine. Es bedarf keines Fortschritts. Außerhalb eures Selbst existiert nichts. Es gibt keinen Ort, an dem ihr flüchten könnt. Ihr kreist in und um euch selbst und bildet den Kreis als vollkommenste aller Formen. Ihr seid Ouroboros. Vernehmt die Botschaft meiner vom Himmel gefallenen Nahrung.
Die Menge vibriert und das Tramset schiebt eine tosende Welle in den Raum, die sich an Wänden und Decke bricht, bis sie die hungrige Meute in ihrer Gischt verschlingt. Eine Frauenstimme schleudert wie ein Katapult Lyrikfetzen von der Bühne. Die Band besteht aus einer Frau in einem Kleid aus Kabeln, Steckern und Reglern, die wie Tentakeln über die Bühne kriechen. Ihr Körper ist ein einziges Interface zur Generierung von Feedbackschleifen. Sie singt vom Feuerraub des Prometheus und seiner Rache als Luzifer. Die Songs erzählen von der Selbstaufzehrung, die den Menschen so lange aushöhlt, bis er als ätzende Säure Löcher in die Erde frisst und in ihr versiegt. Maschine auf der Suche nach dem Grab der Götter durch das Dunkel des Raums bis ans Ende der Zeit.
Thank you.
Feedbackschleifen verstummen. Das Schlagzeug schweigt bis auf den Rhythmus der Snare dran. Die schwarzen Tentakeln des Kleides umschlingen die Sängerin und aus den Saugnäpfen dringt schmierige Säure. Von der Maschinerie verschluckt, füllen die letzten Worte wie Würze den Raum.
Wir denken, der schrecklichste Dämon sei der Dämon des Nichtwissens. Aber je mehr wir über ein Objekt wissen, desto fremder und dämonischer wird er. Im Moment, wo der Mensch alles weiß, löst er sich auf. Beethoven, der taub die schönsten Symphonien schrieb, erblüht der Mensch in der Kunst im Augenblick seines Verschwindens. Der tiefen Horror unserer Existenz liegt im Vorher des Nachher, im Wissen, unser Schicksal selbst zu bestimmen, ohne es zu vermeiden.